Abend. Das ist eine Ansage aus dem Universum darinnen. Within. Wie auch immer, verehrte Zuschauer. Sie kennen mich, Sie kennen Freddy. Aber heute gibt es noch einen Host aus dem Universum da draußen. Beyond. Marius, sei gegrüßt.
Einen schönen guten Abend euch zweien.
Jawohl, mittlerweile wissen es die Leute schon, das hier ist unser vierter Bewerber und erstmal letzter, beziehungsweise nicht letzter Bewerber, aber die letzte Folge mit einem von unseren Bewerber für unseren kein Contest. Und wir haben den Bewerbern halt einen Topic vorgeschlagen und du hast eigentlich was gerade sogar sehr passend ist vorgeschlagen, ne?
Ja, genau. Ich habe mir gedacht, diese Universes Beyond, die dann doch so ein bisschen die Geister scheiden in der Community, zumindest was ich auf Twitter so mitbekomme. Ja, finde ich sehr interessant, weil ich glaube, da habe ich ein bisschen anderen Blickwinkel drauf als ihr zwei.
Ja, wir werden uns auf jeden Fall über Universes Beyond unterhalten, was daran cool ist, was noch kommt, was wir so an Einschätzungen zu denen haben, die schon da waren, zu denen, die eben jetzt kommen. Aber bevor wir das machen, sagen wir erstmal Danke an Ultimate Guard, dass die uns unterstützen, dass wir im Team Ultimate Guard sein dürfen. Das machen wir seit Anfang des Jahres und das war ganz einfach für uns, weil Ultimate Guard macht coole Sachen. Ich glaube, sowohl Freddy als auch ich haben beide die Boulder und jede Menge Sleeves davon. Es gibt coole yep. Playmats, es gibt coole Aufbewahrungsboxen, Marius ist auch gut versorgt. Also man kommt an Ultimate Guard eigentlich nicht vorbei, wenn man schicke Zusatz-Magic-Gadgets will und ganz grundlegende Dinge wie eben die sehr coolen Cortex- oder Katana-Sleeves. Schaut also da mal vorbei, es gibt auch einen Link unter diesem Video oder generell in der Beschreibung. Und es gibt noch mal eine kleine Danksagung am Ende, aber dazwischen drin jetzt erstmal das, worum es in der eigentlichen Folge heute geht, nämlich die Universes Beyond. Ja, Marius, warum hast du das Thema genau vorgeschlagen? Ich weiß schon ein bisschen was, du bist nämlich noch nicht super lang bei Magic.
Ja, das ist korrekt. Also für die Leute, die mich da draußen nicht kennen, ich bin seit erst letzten August ungefähr in die Welt von Magic eingestiegen. Und tatsächlich nicht über ein Universes Beyond, sondern ich würde es auch so ein bisschen Universes Within nennen, so wie Jochen vorhin schon mal ein bisschen angeteased hat, und zwar über die über das Baldur's Gate Set. Und zwar wie ungefähr wahrscheinlich der Großteil der Welt habe ich damals Baldur's Gate 3 gespielt, sehr viel, und habe gesagt, ey, da will ich ein Deck dazu haben, und habe mir damals Kalec geholt, die Furie von Avernus.
Jawohl, Best Medien.
Yes, ganz genau. Ich war so, darum will ich ein einziges Deck. Ich will gar nicht zu tief. Weißt du, das eine Deck, dann habe ich mal
natürlich
was ich spielen kann mit Freunden. Und ja, dann ist es alles ein bisschen eskaliert. Und warum ich das heute vorgeschlagen habe, ist, dass tatsächlich der Grund, warum ich bei Magic geblieben bin, warum ich so tief reingegangen bin, war tatsächlich das, was davor kam. Und zwar das Herr der Ringe Magic Set, was rauskam ein paar Monate, bevor ich eben eingestiegen bin. Und das war so der Knackpunkt, wo ich dran hängen geblieben bin. So, ja. Baldur's Gate war das geil, cool.
Naja, es ist ja, sind ja tatsächlich relativ viele Leute bei Herr der Ringe mit reingekommen. Also du bist ja nicht der Einzige auch. Ich war vor kurzem auch auf einem anderen Podcast bei Yugi Socke im Sockencast mit Mana Entzug. Also es waren eh genug Leute da. Und der hat auch erst angefangen mit Magic mit den Herr der Ringe Set. Also es hat halt wirklich irgendwo schon einen Nerv getroffen, was ich auch gedacht habe. Aber ja, das ist halt eine interessante andere Perspektive, die man hat, weil ich bin halt komplett enfranchised ins Magic-Universum. Spiel jetzt im Gegensatz zu dir, ich spiele nicht seit ein paar Monaten, ich spiele seit zu vielen Monaten.
Aber du kannst jederzeit damit aufhören, Freddy, wenn du willst.
Immer. Ich will aber nicht. Und auch ganz lustig, dass Karlach dich da angetan hat, weil das war damals eine Karte, auf die habe ich halt voll gepocht, wie gut die ist.
Ja, Freddy war tatsächlich hier der größte Karlach-Verfechter bei uns.
Ja. Und ich konnte sie nicht mal aus Baldur's Gate 3, weil ich habe die Demo Beta nie gespielt. Erst als es rauskam.
Ja, Freddy war, du hast sie von der Magic-Seite her schon geliebt. Ja. Aber diese Universes Beyond Sache, Das ist ja egal, wie gut wir das finden, da kommen wir dann noch drauf. Oder schlecht finden vielleicht. Das ist ja nichts, was weggeht. Weil es wird ja jetzt auch angekündigt, dass sie ja noch viel stärker drauf setzen. Es soll ja immer pro Jahr 2 davon kommen. Und ich glaube, man kann schon sagen, also ich bin ja auch schon länger dabei, natürlich gibt es da so Abwehrreaktionen dagegen oder gab es, weil es kommt halt was von außen rein und das ist dann immer natürlich logischerweise was, was eben nicht Magic ist, zum Beispiel Warhammer 40k oder Doctor Who oder eben Herr der Ringe. Und ich weiß jetzt, also wir haben natürlich auch schon Teaserkarten gesehen zu Produkten, die noch in der Zukunft kommen. Aber ich glaube, sie haben das damals schon ganz gut gemacht, dass sie die sehr, sehr, sehr geilen Warhammer 40k Decks als allererstes da rausgestellt haben. Also, das stimmt nicht ganz, weil das allererste war Walking Dead und das kam überhaupt nicht gut an. Und das war auch, muss ich sagen, das ist auch die schlechteste Art, wie man sowas überhaupt machen kann, finde ich. Und dann demgegenüber die fantastischen Warhammer 40k Decks, wo dann wirklich sehr viele Leute gesagt haben, das sind so gute Decks, es sind auch so schöne Karten drin und so schönes, frisches Design. Gut, kann man immer noch meckern, weil Space Marines weil die halt Astartes sind und keine Humans oder so, aber gut, irgendwo muss man halt Abstriche machen, das verstehe ich dann auch. Aber das ist ja nicht so unbedingt geblieben. Also ich glaube, bei Herr der Ringe waren dann durchaus schon einige Leute, die gesagt haben, ist ein bisschen viel. Bei Doctor Who ist es, also ich habe jetzt da nicht so viele Stimmen gehört, die gesagt haben, es passt nicht dazu, weil ich glaube, das liegt an der Art von Doctor Who, weil das so dermaßen seltsam ist, dieses Doctor Who-Franchise, das kann man halt so in sich, also ich glaube, wenn man das nicht kennen würde, würde man auch nicht erkennen, dass verschiedene Staffeln, also verschiedene Doktoren, zur gleichen Franchise dazugehören, wenn man jetzt als Alien auf die Welt kommt, weil die unterscheiden sich so krass.
Ja, und Dr. Who hat immer so auch den Bonus, meine Frau und ich schauen ja im Moment gerade wieder und es passiert ab und zu, dass man halt zuschaut oder halt auch nicht zuschaut und dann kommt man irgendwann rein und man sieht eine Folge und man schaut erst 5 Minuten zu, bis man realisiert, ach, das ist Dr. Who, weil dann geht's auf einmal 5 Minuten um Dinos. Oder um Gladiatoren oder was auch immer. Das ist so all over the place. Also das ist im Endeffekt Multiverse-Fortnite, bevor es das alles gab. Doctor Who.
Ja, genau. Das war halt eben das Ding. Und du hast uns ja schöne Shownotes mitgebracht. Also ich glaube, wir sind eigentlich schon bei dem Ganzen. Was spricht denn dafür? Ich habe jetzt so, das war so meine Einschätzung. Wir haben ja auch schon ein bisschen was dazu gesagt. Was spricht dagegen? Beziehungsweise, das sind ja keine ganz objektiven Dinge, die man da sagt, weil ich kann nur als Jochen sagen, was ich daran cool finde und was ich nicht gut finde, habe ich ja gerade auch schon gemacht. Wie sieht's denn bei euch aus? Also ich glaube, Marius, du bist ein bisschen positiver eingestellt, weil das hat dich ja reingelockt.
Ja, also ich bin dem Ganzen eigentlich, also dazu muss man sagen, was ja so dieses war, diese 2 Universes Beyond, die im Jahr kommen sollen, ist ja vor allem, wo sie gesagt, oder das, was, glaube ich, viele Leute abschreckt, ist die Größe, dass sie gesagt haben, es wird die Ausmaße von dem Herr der Ringe Universes Beyond haben. Das heißt, Commander-Sets, ein eigenes Set einfach, was mit Draft-Boostern und Set-Booster mit ankommt. Und dann wahrscheinlich halt noch mal Secret Layers dazu. Ich glaube, das ist so ein bisschen das, weil, wie du schon gesagt hast, diese ganzen Sachen mit Walking Dead und sowas, das ist etwas, was ich nicht mitbekommen habe und auch jetzt erst in der Recherche jetzt für den Podcast so ein bisschen realisiert habe, oh, das zählt auch alles dazu. So diese Lara Croft-Sachen, die jetzt letztens rauskamen. Das ist etwas, wo ich sage, damit kann ich leben. Ich verstehe, warum es auf einmal komisch sein kann, wenn du bist in deinem LGS irgendwie zur Commander Night und jeder kommt mit seinem coolen Fantasy-Decks an und dann kommt auf einmal jemand mit einem Lara Croft-Deck an, dass das manchmal schon ein bisschen Immersion-Breaking ist. Aber wie gesagt, so diese großen, so dieses Herr der Ringe, Doctor Who, waren jetzt halt gerade 2 Franchises, die sehr, für die ich sehr brenne, weswegen ich da sehr leicht vergebe, möchte ich mal so sagen. Also Fallout, was jetzt ja so im Kommen ist, bin ich so ein bisschen so, ich bin kein großer Fallout-Fan, aber ganz im Ernst, wenn das nicht Fallout, sondern Elder Scrolls gewesen wäre, dann wäre ich all-in gewesen. Also ich glaube, das kommt immer sehr auf den persönlichen Geschmack drauf an.
Naja, das Wichtige ist halt für mich bei vielen von den Sets, dass es immer noch irgendwo die Grundfantasie von Magic hat. Also, wenn man zum Beispiel in die Warhammer-Universum schaut und man sich die Artworks anschaut und sonstiges, wenn du einfach die Space Marines weglässt, und ich meine nicht mal wirklich mehr die Space Marines, du hast Dämonen, du hast Ritter, die reingehen mit einem Schwert und Königswachen und alles, und das passt alles rein. Du müsstest halt bloß, du kannst zum Beispiel auch theoretisch vieles von den Sachen eigentlich in Magic-Sets printen. Orkish Bowmaster, das ist die größte Karte aus den Herr-der-Ringe-Sets. Also ich meine, es ist ein Orkish Bowmaster.
Ja.
Das könnte in jedem Set auftauchen. Und selbst sowas wie die Necrons, wo man halt denkt, oh, die haben irgendwelche fetten Kanonen oder so, flavor das als Magier, untote Lich-Magier, die sich mit irgendwelchen Forge-Magie sich ihre Rüstungen geschmiedet haben, um Licht zu werden und sowas. Das kannst du sofort als eine Bösewichtsfraktion in Magic verkaufen. Ja. Sofort. Also, da musst du bloß ein paar Dinge tun, solange der Magic-Flavor halt erhalten bleibt. Und man muss halt sagen, es ist halt bei den meisten Sets, die es mir halt aufschluss, ist halt so manchmal so, fehlt das irgendwo. Also, ich meine, die Fehlschläge haben halt oft wie eben bei Walking Dead oder bei den, wie heißen sie, diese Friends Forever, Stranger Things-Karten.
Ja.
Ist halt, okay, aber das ist halt irgendwie halb umgesetzt, aber es möchte einfach so eine starke Anlehnung sein an irgendwas, so dieses Friends Forever, wo soll es vorkommen? Das sind alles so kleine Sachen, die einen dann rausbringen. Also ich glaube, das ist was, ein erfolgreiches Universes Beyond-Produkt von den Schwachen abscheidet. Und ich glaube, mit eins der Schwächsten ist tatsächlich gerade nicht einmal ein Universes Beyond-Produkt. Also ich komme jetzt gleich mal mit einer bisschen eine Kontroverse rein. Diese Cluedo Edition, was ja dann trotzdem in der Magic World sein soll und quasi das Echte mit der Magic World verbinden soll irgendwie, das Brettspiel, ist extrem immersionsbrechend, weil selbst diese Cluedo-Boxen, also ich wohne in der Nähe von Games Island. Ich war da. Die Leute konnten mir nicht erklären, wie man das spielt. Ich wusste nicht, was abgeht. Die Regeln sind alle zusätzlich. Es fühlt sich alles so oberflächlich an. Und ich glaube, das Set darunter hat auch ein bisschen gelitten, dass es immer wieder diese Verbindung hat zu diesem echten Brettspiel und zu diesem Produkt. Und das ist, glaube ich, das erste Mal, das ist eines der wenigen Male. Das Schlimmste, was das Immersionsbrechen ist, ist, wenn dich eine Karte aufs Produkt aufmerksam macht, als Werbung.
Und das ist, Das ist, ich finde es lustig, dass du das mit den Stranger Things angesprochen hast, weil das ist genau im Grunde auf der Meta-Ebene das gleiche wie jetzt mit der Cluedo Edition. Es ist cool, Dungeons & Dragons Karten in Magic zu haben, weil die funktionieren. Aber ist es cool, jemanden in Magic zu haben, der Dungeons & Dragons spielt? Es ist cool, einen Mordfall aufzulösen mit Magic-Karten. Aber ist es cool, so zu tun, als ob man ein Brettspiel spielt, indem man dann mit Magic-Karten einen Mordfall auflöst? Weil, sind wir mal ehrlich, es spielt doch niemand Cluedo für die tiefe Lore von Cluedo. Das ist doch allen Leuten wirklich scheißegal. Da geht's nur um Kombinatorik und irgendwer wurde vom Gärtner mit der Schaufel erschlagen. Witze. Ja, cool, aber das ist ja nicht, wo ich sag, ja, da versenke ich mich ganze Abende drin und denk dann über Senator Peacock und sein Leben nach. Das passiert doch nicht.
Ich stimme, ich finde es witzig, dass du das genau jetzt gerade mit Cluedo auch angesprochen hast, weil es witzigerweise auch genau das ist, was ich von der ganzen Liste an Universes Beyond am merkwürdigsten fand. Also was ich nicht zuordnen kann, eben weil sich so in-Universe nach, ich nehme das Beispiel jetzt schon wieder, Fortnite-Werbung anfühlt irgendwie. Weil es halt so dieses, ey, übrigens, das existiert auch, Hasbro macht das auch. Was, wie gesagt, bei Dungeons & Dragons gut funktioniert, weil das passiert, also das passt halt einfach. Aber bei Cluedo, keine Ahnung, an Cluedo habe ich genau einmal gedacht und dann auch schon wieder vergessen, bis das Magic-Set jetzt wieder rauskam. Ich so von wegen so, aha, und darum machen sie jetzt ein Set. Ist es nicht so ein Ding, was du, keine Ahnung, rausholst, wenn du nicht weißt, was du tust? Das ist, weißt du, das ist ein Spiel, es gibt bestimmt Leute, die das viel spielen. Aber im Endeffekt, wenn du es einmal gespielt hast, dann hast du es halt auch gespielt.
Ja. Also, ich meine, ich brauche jetzt auch kein Scrabble-Set, wo ich mir die Karten dann mit Scrabble-Teile ziehen muss und mir dann die Effekte zusammenbauen muss.
Wobei, ich würde sagen, ein Scrabble-Set wäre für mich in Ordnung, wenn das wenn das Setting irgendwie wäre, dass es irgend so Zauberlehrling-mäßig jemanden gibt, der dafür gesorgt hat, dass alle Bücher auf der Welt durchdrehen und halt irgendwas machen. Aber wie gesagt, ich möchte halt nicht ein Set, wo ich dann Johannes Miller spiele, Scrabble World Champion. Weil das interessiert mich absolut null. Wenn, dann möchte ich schon, dass was Kreatives damit gemacht wird und nicht einfach nur, auf dieser Karte siehst du, wie jemand Scrabble spielt und dieses Artefakt ist dein Scrabble, dein Buchstabenständer von Scrabble. Oh cool, darauf habe ich ja gewartet, da freue ich mich, das möchte ich in jedes einzelne Deck einbauen. Ist jetzt natürlich ein bisschen überspitzt, aber das ist, ich möchte eigentlich nicht, dass sie diesen, für mich ist auch ein gutes Universes Beyond Set, wenn es den einen Schritt macht und der macht es gut und nicht noch den zweiten und dann sagt, ich möchte aber auf die Meta-Ebene gehen und von oben drauf schauen.
Aber jetzt können wir nochmal zurück, weil es geht jetzt darum, was unsere persönliche Meinung ist. Ich bin tatsächlich mittlerweile Universes Beyond eher positiver eingestellt. In Form von Decks, in Form von Precons vor allem, dass es da ein guter Platz ist. Sets müssen mich erstmal noch überzeugen. Weil klar, ich bin großer Fan von Battle for Baldur's Gate. Kein großer Fan von Adventures of Forgotten Realms tatsächlich. Aber Battle for Baldur's Gate haben sie gut hingebracht. Und es ist ja trotzdem ein Set, was sich nicht unbedingt wie ein stinknormales Magic-Set anfühlt. Und es wurde ja sogar für Draft gemacht, also Commander Draft, was halt nochmal eine coole andere Achse ist, Spiel zu spielen, was einzigartig ist. Und ich hatte ja zum Beispiel ein großes Problem mit den Herr-der-Ringe-Sets selbst, weil ich bin kein großer Herr-der-Ringe-Fan. Und es hat einen effektiven Stopp auf Drafts gelegt, als ich das damals gespielt habe bei uns. Weil das Set einfach erstens nicht so schön zum Draften war und der Hype hat mich halt einfach nie gepackt. So, ich konnte den schwer vom Produkt selbst trennen, weil es sind ja trotzdem viele, es sind ja sehr viele Fans reingekommen, es sind ja sehr viele Fans, die das hatten. Aber als jemand, wo viele Leute glauben ja nicht so, ich kenne mich mit Herr der Ringe nicht aus und dann frage ich, was ist jetzt halt eigentlich genau mit verschiedenen Charakteren los? Aber es ist halt so. Wenn ich sag, ich bin nicht in der Materie, meine ich es nicht, oder es interessiert mich nicht, meine ich nicht damit, ich weiß nichts darüber. Aber ich will nicht so tief reingehen oder würde mich jemals als Fan bezeichnen. Aber gleichzeitig ist es halt so, oh cool, das ist wie in diesem Film. Es ist super, dass jetzt hat Frodo, mein Frodo-Commander, der unblockbar ist wegen den Ringen, jetzt hat das Spiel gewinnt. Ist cool für die eine Person und dann hat es mich immer so ein kleines bisschen genervt von der Sache, ja, aber viele der Mechaniken sind zwar sehr flavorful, wie jetzt halt eben der Ring, aber wann möchte ich die spielen außerhalb, wenn ich sage, ich spiele jetzt halt Herr der Ringe, weil klar, viele der Mechaniken sind cool, viele der Mechaniken sind einzigartig, aber die fügen sich schlecht in andere Decks ein. Also, ich habe jetzt halt vor kurzem erst ein Deck gebaut, wo diese Ringmechanik super gut drin ist und ich habe 6 Karten rausgetan, wo ich sie gedacht habe und jedes Mal war es so, aber will ich jetzt unbedingt den Ring mittragen, die ganzen Tokens mittragen, blöd gesagt, entscheide ich mich für die Undercity oder den Ring als Mechanik, weil 2 ist zu viel und dann sind halt viele von den Karten so, okay, das ist halt Galadriel. Und dann so, ja, aber es ist halt die 5000. Version von Galadriel. So, es ist Legolas, aber welcher Legolas? Das habe ich auch noch irgendwie so komisch gefunden, dass so viele Karten so viele Printings hatten in einem Set. Ja. Es gibt nicht nur Legolas. Es gibt Legolas, Legolas, Legolas und Legolas.
Ich finde
es Gandalf ist. Ja, Entschuldigung.
Ja, nee, mach du zuerst.
Ich glaube, Gandalf ist da der schlimmste Verbrecher. Ich glaube, also es kommt jeden Monat vor, dass ich sage, den Gandalf habe ich noch nicht gesehen, aber das war jetzt bestimmt der letzte. Und nächsten Monat sehe ich noch einen an und ich bin so, das kann nicht sein.
Der Trick ist, dass du die immer wieder vergisst und deswegen ist immer ein alter Gandalf der neue Gandalf. Es gibt einfach zu viele davon.
Das möchte ich nicht ausschließen.
Nur kurzer Einschub, ich fand das witzig, dass du es gesagt hast, Freddy, mit dem, dass sich die Mechaniken, dass sie sich nicht so wirklich einbinden. Eigentlich, wenn man einen ganz langen Rückgriff macht in der Magic-Geschichte, ist das, was du sagst, genau das, was damals mit Horsemanship passiert ist, weil Three Kingdoms basiert im Gegensatz zu Magic, was ja einfach ein komplett eigenes Fantasy-Universum ist, ja auf dem chinesischen Romance of Three Kingdoms oder diesen ganzen Erzählungen um die drei streitenden Reiche. Das ist ja eigentlich ein Universes Beyond, weil das mit Magic nichts zu tun hat, sondern auf einer echtweltlichen, so quasi historischen Erzählung basiert. Und was ist passiert? Da kann man natürlich nicht sagen, dass es Fliegen gibt, denn es kann ja niemand fliegen im antiken China. Also gibt es stattdessen Reiter. Und was ist dann passiert? Horsemanship, also wie heißt das im Deutschen? Heißt das, glaube ich noch, gab es das auf Deutsch da schon?
Ich weiß nicht.
Ist egal, auf jeden Fall. Horsemanship ist im Grunde wie Fliegen, aber es ist halt trotzdem eine eigene Mechanik. Das heißt, niemand kann Horsemanship blocken. Es ist einfach nicht möglich. Scheinbar hat in der Magic-Welt nämlich noch nie jemand ein Pferd gesehen. Während im antiken China nie jemand Sarahs Engel begegnet ist. Und das eine finde ich noch relativ einleuchtend, das andere absolut gar nicht. Aber ich bin übrigens auch nur kurz noch, also ich bin auch eher positiv inzwischen dem gegenübergestellt. Ich finde aber auch, dass es könnte dabei bleiben, das spricht sich leicht als Commander-Spieler, ich spiele eigentlich nichts anderes als Commander, aber es könnte dabei bleiben, so wie Freddy gesagt hat, dass es einfach Precons sind. Ich finde das vollkommen in Ordnung, oder dass man eben so Commander-Legends-mäßig dann Commander-Draft damit macht, weil ich glaube, dass man, das ist meine These, die ist nicht empirisch hinterlegt, ich glaube, man kriegt Commander-Spieler viel einfacher zu anderen IPs, einfach aus dem Grund, weil Commander im Grunde der Brettspielabend unter den Magic-Abenden ist und wo es sowieso nicht so abwegig ist, dass man sagt, selbst bei Cluedo, hey, ich spiele heute mal was Cluedo-gethemedes, einfach weil ich es witzig finde und weil man so wenige Restriktionen hat. Und wenn du dann auch noch ein Precon hast, und die sind ja wirklich gut, die dazu rauskamen, das einen witzigen Twist hat um dieses Cluedo-Ding rum, dann würde ich sagen, funktioniert das auch gut. Und da wird kein Commander-Spieler sagen, das finde ich blöd. Weil die Essenz von Commander ist, dass man seltsame Dinge macht mit uralten oder sehr wenig bekannten Karten und damit so ein bisschen den inneren Übernerd ausdrückt. Und das klappt halt gut. Und deswegen finde ich, bräuchte es nicht das ganze andere Brimborium drum, mit normalen Sets und ganz normalem Draft und so. Weil das im Zweifelsfall ist meine Auffassung immer, dass Leute, die generell einfach draften und Modern oder Standard spielen, die möchten halt Magic spielen und eigentlich nicht mit anderen Dingen belästigt werden. Weil die können ja auch jederzeit alles andere machen, wenn sie wollen. Und Commander-Spieler sind halt so, ja, bitte her damit. Ich würde gerne Polizisten-Elfen auf Drachen haben zwischen Hochhäusern. Ja, ist komisch, aber ich hätte gern Deck damit.
Hm. Ja, also nur noch mal kurz, Entschuldigung, wenn ich gerade darf, Freddy, kurz in das Ding mit den Precons reinzugrätschen. Genau so hatte ich mir dann, nachdem ich gesagt habe, ja, Kalik ist das einzige Deck, und dann habe ich herausgefunden, Herr der Ring ist das einzige Deck, habe ich mir nämlich eingeredet, ja, weißt du was, ich mache es ganz einfach, ich kaufe mir einfach diese vier Herr der Ring Precons. Und die habe ich auch drüben in einer eigenen Box. Da sind alle vier Sets drin. Und weißt du, dann hast du einen schönen Abend, kommen vier Leute vorbei, kannst du rausholen, kannst du ein Commander Herr der Ringe Set Commander Precon machen, Abend machen. Es ist nicht bei den Precons geblieben. Aber der Gedanke dahinter, ich kann mir vorstellen, dass gerade auch sowas wie Doctor Who, als Doctor Who rauskam, ich erinnere mich, in meiner Bubble irgendwie haben dann Leute sich die Precons geholt. Und dann hast du auch sehr viel gegen diese Decks gespielt, mit deinem eigenen Doctor Who Set. Natürlich hast du häufiger gegen das mit dem 10., 11., 12. Doktor gespielt, weil das halt irgendwie das ist, mit dem die meisten groß geworden sind. Aber dennoch kann ich mir vorstellen, dass das einen Platz hat, auch mit den Fallout, weißt du, diese ganzen Fallout-Decks gegeneinander zu spielen, ist verdammt cool. Diese ganzen YouTube-Formate, die das machen, ich schaue mir die verdammt gerne an, wenn diese Precons auch bei den normalen Sets, weil die einfach cool miteinander funktionieren, weil die ähnliche Mechaniken haben, die sie aufgreifen. Und ja, also ich finde das als Grundgedanken eigentlich sehr edel.
Ja, also Decks finde ich gut. Ich finde auch tatsächlich, okay, jetzt gehen wir vielleicht mal in die Zukunft und können rausschauen, ich finde auch Supplementary Sets ganz gut. Also im Sinne von, wenn sie eine neue Spielerfahrung bieten oder eine andere Spielerfahrung bieten. Problem von mir mit Herr der Ringe war eben, es war die Standard-Draft-Spielerfahrung. Wie gesagt, es war die Standarderfahrung. Aber, und Battle for Baldur's Gate mochte ich, weil es eben nicht der Fall war. Und ich finde es auch fair zu sagen, dass ich kein Freund von Adventures of Forgotten Realms war, was ein normales Standard-Set war und ein Universes Beyond-Set. Und auch so auch neue kreative Art und Weisen. Und jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, als ich gehört habe, wie das Assassin's Creed-Zeug funktioniert in der Zukunft, dass das quasi Jumpstart-Packs sind. Du nimmst zwei Packungen. Also so habe ich es verstanden. Du nimmst zwei Packungen, mischst sie zusammen und spielst gegen jemand anderen mit zwei Packungen, hast da deine Karten, es funktioniert. Ich war voll dahinter, dass das eine Jumpstart-Erfahrung ist mit den Universes Beyond. Und ich würd gern mehr Erfahrung in den Bereich zeigen, aber jetzt kommt halt eine Flut von, nein, es ist nicht nur Jumpstart, es ist auch. So, wieso brauchen wir das auch? So, wieso braucht es das auch? Dass es drei Versionen davon gibt und Collectors Booster und so. Könnte man nicht einfach Foils, okay, noch was anderes. Könnte man nicht einfach die Foils super selten machen und wertvoll dafür? Das wäre doch eigentlich was Interessantes. Wieso braucht es einen Collectors Booster zu einem Jumpstart Pack?
Ja, das stimmt. Die knallharte Wahrheit dahinter ist halt, dass eine große Firma nie alle ihre Eier in den gleichen Korb legen will und natürlich nicht möchte, dass das Jumpstart-Ding vielleicht abkackt und deswegen noch alles Mögliche dazukommen muss. Ist mir auch zu viel, ehrlich gesagt. Bleibe ich dabei. Also ich glaube auch, man hätte einfach vier coole Assassin's Creed Commander-Decks machen können oder nur diese Jumpstart-Sache. Es hätte genug Leute interessiert, aber ich glaube, das sieht man ein bisschen anders, wenn man hinter den Exit-Tabellen bei Hasbro und Wizards of the Coast sitzt. Weil da möchte man halt nicht nur, das reicht, dann ist ja keine Kategorie in der Welt von Unternehmen. Und ich habe halt immer ein bisschen die Befürchtung, dass es dem Ganzen irgendwann dann mal das Genick bricht. Bisher ist es nicht passiert und es liegt halt aber auch an den sehr guten Universes Beyond, die da kommen. Weil, ganz ehrlich, diese Sachen wie Evil Dead oder Fortnite oder Arcane, Street Fighter, die finden alle ihre Fans. Das ist auch schön. Ich find das cool, wenn jemand sagt, ich baue gern was damit. Aber das sind für mich sehr billig gemachte Produkte, weil es sind ja dann auch die kleinen, sind ja auch wirklich nur ein paar Karten. Und im Fall von Arcane sind die nicht mal besonders hochwertig gemacht.
Ja, beispielsweise. Das sind Screenshots aus der Serie.
Genau. Ich finde auch Fortnite fand ich auch nicht so besonders geil. Das ist halt das. Das trägt für mich wirklich nichts zum Magic Gesamtkosmos bei, außer ich möchte gerne Geld verdienen damit, was auch okay ist. Aber deswegen vergesse ich die auch immer direkt. Und das ist gut für Hasbro und Wizards, weil diese Art von Universes Beyond fallen für mich sofort hinüber hinter den Guten. Weil wenn es die nicht geben würde, ich niemals bedauern würde, dass es sie nicht gibt. Ich wüsste nicht mal, dass es sie nicht gibt, wenn ich mich nicht aktiv darauf konzentrieren würde, sie rauszusuchen.
Und was ich jetzt auch noch interessant finde, du hast jetzt halt durchaus einige von den Secret Lairs genannt und dann den Street Fighter drunter. Das ist eins der wenigen Secret Lairs, wo ich viele Leute kenne, die sich das bestellt haben, tatsächlich. Weil cool. Street Fighter einfach interessant war. Also quasi die Karten, die da drin waren, hey, es werden 10 Stück verkauft, die kommen irgendwann in ein Set. Die sind aber alle einfach mal ganz weirde Mechaniken umgesetzt. Und wir zeichnen einen Dragon Punch für die Untap-Mechanik, wie man auch den Dragon Punch Motion macht und so. So, ist doch cool. Und Lightning Bolt als Hadoken war auch eine schöne Karte. Es war da, die Leute, die es wollten, haben es gekauft. Und irgendwann kamen sehr coole Versionen davon für alle anderen mit dabei. Es hat niemanden gestört, es ist einer der erfolgreichen davon gewesen. Aber es ist jetzt effektiv das Erfolgreiche in 12 Versuchen.
Freddy, ich möchte dir da auch gar nicht so den Wind aus den Segeln nehmen, was Assassin's Creed mit Jumpstart Boosters angeht. Aber ich glaube, dass entweder wurde der Plan geändert, weil die reden hier von Beyond Boostern. Und ich weiß nicht, ob ihr wisst, was Beyond Booster sind. Aber wie es die Wizards-Seite so schön darlegt, sind das 7 Card Booster. Das sind Booster, in denen 7 Karten drin sind. Dazu gibt's Collector Booster und auch das Bundle, in dem ja normalerweise die normalen Booster drin sind, gibt's 9 Beyond Booster drin mit 40 Ländern etc. Das, was man sonst von Dingen kennt. Aber also gerade was so Assassin's Creed angeht, ich glaube, Assassin's Creed von allem, was ich bisher davon gesehen habe, ist so das, wo ich hoffe, dass es nicht hingeht. Also wenn ich mir einen Booster für, keine Ahnung, 5, 6, let's be real, wahrscheinlich 7,50 € diese besonderen Booster kaufe und dann nur 7 Karten aufmache, wo wahrscheinlich davon, let's be real, eins ein Land ist, ist dann schon eher so, muss das?
Also ich bin, wir können ja gleich sowieso noch, wir haben ja noch ein, also wir wollen ja da noch drauf eingehen, wir können es theoretisch auch vorziehen und dann später auf die Staples kommen, das ist ja kein Problem. Im Vergleich zu den anderen Sachen, bei dem, was ich jetzt von Assassin's Creed gesehen habe, ist das tatsächlich ein Universes Beyond Set, bei dem ich hoffe, dass ich es dann irgendwie, dass ich es einfach vergessen kann und es keine große Rolle für mich spielt, auch weil das, finde ich, optisch für mich zu sehr einfach ausreißt teilweise. Es sind nicht alle Karten so, zum Glück, aber viele von diesen Alter Ia und seine Nachkommen-Karten, die sehen für mich einfach auch nicht mehr aus wie Magic-Karten. Also nie, zumindest sie sind sehr weit vom normalen Magic-Karten-Design weg. Und da, es klingt jetzt blöd, weil eigentlich freue ich mich auf kommende Sets. Aber bei dem hoffe ich einfach tatsächlich, dass das halt, dass es keinen großen negativen Impact macht. Das ist, für mich ist es okay, wenn das erscheint, dann ist es da. Ein paar Leute haben damit Spaß, aber es betrifft mich in keiner Weise und ich kann es sofort wieder vergessen. Das ist so meine größte Hoffnung dafür. Auch wenn da durchaus ganz coole Karten ja dabei sind, also so die Hidden Blade oder sowas, aber ja, ob man das braucht oder nicht, muss man selber entscheiden. Ich finde es auch, das ist ja das erste Set, wo scheinbar der Partner so sehr stark Wert drauf gelegt hat, sehr prominent drin aufzutauchen, weil es heißt ja dann nicht nur Assassin's Creed Magic the Gathering, sondern Ubisoft Story oder wie heißt das? Ubisoft
Game? Ubisoft Original.
Ja, ein Ubisoft Original. Die Rahmen sind komisch von den Sachen. Also, ich weiß nicht, warum auch Ubisoft da keine Vertrauen in seine Marke hat und sagt, es ist cool, wenn unsere Marke in Magic auftaucht, sondern eher sagt, ja, lass uns das doch alles machen, dass es aussieht, als ob Magic zufällig in Assassin's Creed reingerutscht wäre. Und ich weiß nicht, ob das nicht der Punkt ist, wo dann gerade Leute sagen, die halt viel Magic spielen, ja,
pff. Okay, nee, ich habe jetzt halt nämlich nachgeschaut und wir wussten damals nicht, was diese besonderen Booster sind. Aber in den Release war die Timeline und es alle 2 Jahre kam ja jetzt halt ein neues Jumpstart-Booster raus. Und das hat halt quasi den Slot von den Jumpstart-Booster technisch gesehen auf dieser Timeline. Deswegen bin ich jetzt halt davon irgendwie ausgegangen oder es wurde halt dann wahrscheinlich gesagt und ich habe es jetzt halt falsch weitergegeben.
Nee, also ich erinnere mich auch, also bei mir war es nämlich auch so abgespeichert. Ich bin gestern erst drüber gestolpert und war dann erstmal so, was, 7 Karten? Was will ich denn mit einem 7-Karten-Booster?
Ich glaube, es war einfach noch nicht so viel. Also klar, es gab ja jetzt dann erst letztens relativ viel Info wieder, also so einen kleinen Infodump. Vorher war dann,
Chicago.
Ja. Da war nicht so viel dazu bekannt. Das war ja auch, glaube ich, absichtlich ein bisschen vage gehalten, weil ich glaube, im Gegensatz zu vielen von den Magic-Sets, die schon sehr, sehr lang in der Mache sind, sind halt bei den Universes Beyond-Teilen, da ist halt ein Partner mit drin. Und ich glaube, viele Partner, also so große andere Firmen, die möchten halt schon auch bis zur letzten möglichen Sekunde mitbestimmen können. Wohingegen natürlich Wizards, das ist meine Einschätzung, kann alles falsch sein, aber so aus meiner Erfahrung, wie Firmen funktionieren, wenn du was Eigenes machst, da redest du dir halt nur selber rein. Aber irgendwann kannst du dir auch intern die Deadline setzen, das Set ist jetzt abgeschlossen und kommt in 2 Jahren dann raus. Das geht jetzt alles an die Druckereien und dann können wir das erstmal vergessen und weitermachen damit.
Aber tatsächlich hat die Set-Struktur sich sogar geändert, habe ich gerade nachgelesen, nachdem die Epilog-Booster nicht gut ankamen. Weil die waren ursprünglich so aufgebaut und jetzt wurden sie quasi mit weniger Commons und dass du mehr Chancen auf Rares in den Booster hast und Mythics. Also da wurde ja dann trotzdem irgendwie die Set-Struktur geändert, aber nicht zu dem, was die Leute dachten. Oder zumindest ich dachte. Und ich, ja, also ich meine, Marius, du hast das vor der Folge schon gesagt, irgendwie kommt mir das ein Set, wie ein Set vor, oder dir kommt sie ein Set vor, das nicht von Wizards designed ist, sondern von Ubisoft. Und je mehr ich jetzt darüber lese, so, ja, es ist ein Ubisoft Original, weil
Es hat alle Red Flags von Ubisoft-Produkten gerade im Moment. Und das ist so ein bisschen das, was mir zu denken gibt. Wo ich glaube, weißt du, wo sie bei Ich habe jetzt keinen deepen Insight, aber Doctor Who hat sich sehr original angefühlt. Und da hat man auch viel Behind-the-Scenes-Material gesehen, wo sie gesagt haben, das war so ein geiles Set, das hat so Bock gemacht, daran zu arbeiten.
Ja. Und, ja. Und auch wenn Doctor Who für viele nicht angekommen ist und für mich nur so eine Nebensache ist. Es waren auf jeden Fall Fans dahinter, die das designt haben. Das kannst du auf jeden Fall, das kann man auch rausmerken, auch wenn man kein Doctor Who-Fan selbst ist. Da waren Fans hinter dem Set und wollten das Beste daraus machen. Bei Assassin's Creed bin ich mir halt nicht sicher, ob das was anderes ist als ein Produkt. Und vielleicht wollen wir jetzt mal zu den aktuelleren gehen, weil wenn wir jetzt hier bei Assassin's Creed waren, ich glaube, da sind wir alle so ein bisschen skeptisch und nicht so darauf. Also quasi, das ist eher eine, fühlt sich mehr an wie bitte vorsichtig sein und eher ein Negativpunkt für Universes Beyond. Aber Fallout haben sich ja sehr viele Leute gefreut und es freuen sich tatsächlich auch sehr viele Leute dafür. Aber ich finde, die Fallout-Deck sind wieder Decks mit Collector-Boostern wie Doctor Who. Und ich finde es ganz gut in dem Sinne. Natürlich habe ich meine eigenen Beschwerden darüber.
Ich glaube, die hat jeder zu jedem Universes Beyond.
Weil natürlich, natürlich. Also, aber ich möchte jetzt erstmal eure Meinung hören, weil Fallout ist eine Franchise, die mir wie Warhammer tatsächlich sehr am Herzen liegt. Und das Set tut's nicht für mich. Okay. Die Decks.
Ich grätsch mal rein, weil ich bin tatsächlich gar nicht so der Fallout-Fan. Also ich bin einer dieser Menschen, ich habe Fallout 4 ein bisschen gespielt, die Spiele davor nicht. Mhm. Ich hab mir trotzdem ungefähr alle Lore-Videos angehört über Fallout. Ich bin so ein Typ YouTube-Lore-Videos von geilen Leuten, weil es da richtig geile Sachen gibt. Das heißt, ich glaube, ich habe ein relativ großes Wissen drüber, aber ich bin da jetzt nicht emotionally attached dazu. Aber es gibt Mothman-Deck und da war mir klar, das ist vollkommen egal, wie gut das Deck, ich kauf das. Like, Mothman, done, fertig. Das ist mein Beitrag zu diesem Segment.
Naja.
Ja, also, ich hab so, für mich ist immer noch Fallout New Vegas das allerbeste Fallout, abgesehen von den alten, das muss man dazu sagen, weil die alten sind halt auf ihre Art echte Meisterwerke. Ich finde aber, dass nur Fallout New Vegas daran anknüpfen konnte, was das angeht. Fallout 3 manchmal so ein bisschen, ich finde Fallout 4, ja, es muss jetzt keine Fallout-Abhandlung werden, aber und 76, das ist einfach so, ja, das sind halt Fallouts, das ist okay. Es gibt ja auch noch etliche andere, so kleinere Ableger. Ich finde das eine sehr faszinierende Welt. Ich finde, Fallout an sich hat das Phänomen, dass es 50% sehr gut in Magic reinpasst und 50% überhaupt gar nicht in Magic reinpasst. Das war bei Doctor Who auch schon ein bisschen wie mit Bessie, diesem Auto zum Beispiel vom Doktor. Das ist halt ein real existierendes Oldtimer-Auto. Das ist eine andere Sache, als wenn ich irgendwie mir so ein Kamigawa-Neon-Cyber-Auto zusammenbastel in meiner eigenen Fantasie. Als wenn ich einfach sage, ja, das ist ein altes Auto aus den 20ern. Und bei Fallout ist es halt so, Power Armor ist super cool. Das kann auch, das ist im Grunde was in Brothers War gibt. Dass man an Leuten rumexperimentiert und die zu Mutanten macht, das ist mega, das ist Magic. Das ist, wenn man sich gerade die alten Sets anschaut mit der Invasion, der ersten Invasion von Phyrexia, das ist einfach, das kann so eins zu eins in Magic passieren. Auch Verstrahlung ist eigentlich was es in Magic gibt, weil es gibt ja diese Phyresis war ja eigentlich mal, ist ja Verstrahlung durch die Power Stones. Und gleichzeitig ist es aber, diese coolen Sachen kommen dann wieder mit so Dingen wie, jemand hat halt eine Kevlar-Rüstung an und wirft ein Dynamit. Oder die Verstrahlung wird mir angezeigt auf so einem Pip-Boy. Und die Geräte passen, finde ich, nicht so arg gut, 50% eben zu Magic, beziehungsweise die passen überhaupt gar nicht zu Magic. Und das ist so ein bisschen Hit und Miss für mich. Ich mag manche Sachen davon gern. Ich finde den Master zum Beispiel cool, aber Gleichzeitig entdeckt man in fast jedem Artwork wieder irgendwas, wo man sich denkt, pff, also irgendwie, das gefällt mir nicht so richtig. Außer bei Mothman, weil das einfach ein Mothman ist. Das ist halt ein eine Mottenkreatur. Da kann man, glaube ich, nichts sagen, denn die könnte in jeder Fantasy vorkommen, wo man will. Ja.
Also, ich habe es ja schon gesagt, Fallout liegt mir sehr am Herzen. Seit 7 Jahren habe ich als Profilbild auf Steam, das ich kurz in Off-Topic gepostet habe und noch hier einbauen werde, im YouTube-Ding, ein dummes Fallout-Meme als Avatar, wo einfach Fallout durch Falafel ersetzt ist. Und das ist New Vegas. Und Fallout ist eine weirde Franchise zu adaptieren, weil es gibt mehr oder weniger wirklich zwei Fraktionen. Es gibt die Fallout 1, 2 und New Vegas Fraktion, also Black Isle Studios und Obsidian. Ja. Und es gibt halt die Bethesda-Spiele, die Fallout 3 und 4, die halt auch objektiv viel erfolgreicher sind. Und mir geht es ein bisschen ähnlich wie bei Jochen. Ich kann mit Fallout 4 gar nichts anfangen. Ich mochte das Spiel. Ich habe mich dadurch durchgequält. Und ich sag wirklich, das war ein Spiel, wo ich mich durchgequält habe, weil es mir zu schwer gefallen ist, wie. Naja, gut. Fallout 3 hat wenigstens noch ein paar coole DLCs und es hatte Spektakel. Und das ist ein großer Unterschied zwischen den Bethesda-Teilen, die halt sehr viel auf Spektakel setzen und eigentlich kein Rollenspiel darunter sind, während die anderen Teile extrem Rollenspiel- und Worldbuilding-heavy sind. Und als jemand, der halt D&D, Vampire the Masquerade, selbst Vampire ist. Gespielt hat. Also ich stehe ja voll auf Worldbuilding und Roleplay und solche Sachen. Haben es mir halt diese Spiele voll angetan. Und was ich halt jetzt hier in diesem Produkt wieder gespiegelt sehe, ist alles durch den Bethesda-Filter. Selbst Karten, die halt, oder Designs, die aus New Vegas kommen oder Fallout 1 oder 2 wie Frank Horrigan, die haben nochmal so einen Bethesda-Filter bekommen. Also quasi so, als würden die adaptiert werden in das, was halt Fallout 3, 4 und 76 ist. Und jetzt habe ich diesen Disconnect, weswegen ich das Spiel, weswegen ich das nicht wirklich mag. Ist Mothman Deck ist tatsächlich das einzige von denen, das ich mir tatsächlich überlege zu kaufen, weil es ist rad. Aber wenn ich dann so Charaktere sehe, so wie Arcade Ganon, so ja, aber irgendwie passt es nicht rein in irgendwie, weder in New Vegas noch in Magic, weil der Charakter einfach da ein bisschen komisch adaptiert ist. Oder ich sage mal, was sind die Supermutanten? Ist selbst ein Riesenproblem mit Fallout 3 gewesen, weil eigentlich sind die ja nicht dumme Wesen. Es ist ja, der Master hat den richtigen Plan dahinter. Und falls ihr nicht wisst, was das ist, das geht in Eugenik und so rein. Und überleben in der Postapokalypse. Er hatte aber trotzdem einen Plan.
Ja.
Und dann siehst du halt, oh nein, Supermutanten sind entweder superintelligent oder strunzdumm. So, es ist halt genau diese, ich sehe halt den Zwiespalt drüber und alles ist durch den Filter gegangen, den ich nicht wirklich mag. Hm. Und jetzt ist es halt so ein Produkt, wo ich gar nicht so wirklich den Finger drauflegen kann, weswegen ich es nicht mag, weil ich will die Karten nicht unbedingt spielen, auch wenn sie mich interessieren. Bis auf irgendwie Mothman, weil Mothman ist cool.
Yes.
Manchmal ist funktioniert die Rule of Cool halt auch wie in Fallout 3 an manchen Stellen. Aber ja, deswegen hat es mich halt so ein bisschen zurückgenommen und auch wenn ich habe wirklich die Augen drauf gehabt und als es dann gespoilt worden ist, war ich so doch nicht meins.
Vielleicht ist das auch so ein bisschen, weil ich glaube, bei euch zwei hängt ja auch viel immer, also ich sage es mal emotionales natürlich, das ist jetzt, weint ihr da jetzt nicht drüber, aber es ist ja dann doch irgendwie ein bisschen, das ist etwas, mit dem ihr groß geworden seid, irgendwie auch, jetzt ist es halt so ein bisschen Enttäuschung, aber wenn wir uns das irgendwie von einem mechanischen Stützpunkt anschauen, wie steht ihr denn da dazu? Ich meine, was ja neu ist, sind ja diese Junk-Tokens und diese Red-Counter-Mechanik. Mhm. Bin ich da korrekt? Weil das ist etwas, das habe ich gesehen und wie gesagt, ich weiß jetzt nicht besonders viel von Fallout, aber gerade so die Red-Counter-Mechanik fand ich zum Beispiel relativ cool. Für die Leute, die es nicht wissen, im Endeffekt, wenn man Red-Counter hat, die können auf alle Spiele angewendet werden, dann mildt man in seiner Pre-Combat-Main-Phase, glaube ich, so viele Karten, wie man Red-Counter hat. Und für jedes Non-Land, für jede Non-Land-Karte, die gemillt wird, verliert man ein Leben und einen Red-Counter. Was, finde ich, eigentlich eine sehr schöne Repräsentation von dem ist, wie es im Spiel stattfindet, weil Red nicht super deadly ist, wenn man es bekommt, wenn man nicht zu viel davon bekommt. Und man es auch wieder abbauen kann nach und nach für minimale Mali quasi. Und das fand ich etwas für einen nicht sehr Fallout affinen Menschen dann doch sehr cool umgesetzt. Wie steht ihr da dazu?
Ich finde die beiden Sachen tatsächlich cool. Also auch die Junk-Tokens, die sagen, ja, man kann das Artefakt, es sind Artefakte, man kann die opfern, um die oberste Karte der Bibliothek ins Exil zu schicken und dann kann man sie in diesem Zug spielen mit, also die Artefakte haben Sorcery Speed. Ich finde die beide gut, ich finde die auch nicht, also das ist das, was ich eigentlich an Universes Beyond mag. Da hat sich jemand was überlegt, was zu diesem Universe Beyond passt. Ich finde, die Junk Tokens sind ein bisschen generischer, aber die funktionieren trotzdem. Die passen auch, finde ich, sehr gut zu Magic. Und das mit den Red Countern, ja, eben auch wenn es vielleicht nicht 100% zu Magic passt, finde ich es innerhalb von der Geschichte, die Fallout erzählt, sehr, sehr gut umgesetzt. Und ich finde es auch spielmechanisch interessant, weil es nicht so super übertrieben ist mit, ja, du verlierst mit 10 Red Counters sofort das Spiel. Hätte es ja auch sein können. Es hätte ja auch nur eine andere Art von Poison-Counter werden können, wenn man unkreativ ist. So finde ich es eigentlich, also von der spielmechanischen Warte auch, dass es wieder Proliferate vorkommt und Energy-Counters, die ja dann auch wieder, also wo man auch wieder super proliferaten kann, finde ich cool, wenn man dann das nutzt, um mal was aufzugreifen, wie zum Beispiel Energy, was es schon lange nicht mehr gab. Ja, nutzt doch die Chance. Wenn ihr ein Setting habt, wo Energie eine Rolle spielt, dann bringt es ruhig zurück. Deswegen, spielmechanisch finde ich das schon cool. Wie gesagt, lore-mäßig 50-50.
Ja. Wobei mir halt in auch wenn viele der Mechaniken cool sind, also ich finde auch Red funktioniert. Das ist ein Weg, Mittel zu fixen und da trotzdem irgendeine Win-Con zu haben, indem er den Schaden macht und ein bisschen flexibel zu sein, ohne auf Fieber-Mill zu setzen oder so. Finde ich saucool. Also Milf Red funktioniert. Auch die Junk-Tokens funktionieren einigermaßen. Ich weiß nicht, wie viele Artefakt-Tokens wir jetzt noch brauchen, weil wir haben eh schon 7, 8. Wir haben Power Stones, Gold, Food Treasure, Clue, Blood, kann ich jetzt noch die Junk. Junk haben wir.
Ja.
Nicht Scrap, genau. Junk haben wir.
Stimmt.
Und dann haben wir noch, ich glaube, noch einen 8. Also, ich weiß nicht, ob mich das so, ob man da jetzt den 9. auch noch braucht, statt einen von den anderen zu nehmen.
Vielleicht wollen sie kommen. Also, ja, let's be real. Das
stimmt.
Ja. Aber jetzt habe ich halt genau das Problem von, okay, ich will eine Karte daraus spielen, die, ich möchte einen Energy Deck drum bauen. Energy Deck. Nicht Dreck. Und dann ist halt so die Option, so Liberty Prime, einer meiner größten Story-Fehler, wie die Brotherhood of Steel überhaupt gehandhabt wird nach dem zweiten Teil. So, okay, ich will nichts von der Brotherhood of Steel haben. Und dann schaue ich schon weiter, okay, ich muss in die zwei Farben gehen, um da irgendwas zu machen, weil ich kann es einfach nicht mit meinem Hirn vereinen, einen gehassten Aspekt als Commander zu spielen, weil es geht ja auch irgendwie um Selbstidentifikation. Und ich glaube, das ist halt bei mir ist genau das Problem hier so, weil auch wenn ich eine Karte cool finde, also nehmen wir einfach mal den Liberty Prime, der halt 8-8 Vigilance, Trample, Haste, drei Farben hat. Wenn er angreift oder blockt, opferst du ihn statt, außer du zahlst 2 Energie und du kannst ihn tappen und einen Artefakt opfern und dann bekommst du 2 Energie und ziehst eine Karte. Also du hast halt so einen richtigen fetten Mecker und ich warte halt jetzt schon auf den Universes Within Release darauf. oder ich will ihn mir altern lassen oder so, weil als, keine Ahnung, der Iron Giant oder was auch immer. Aber das ist irgendwie, deswegen kann mir die Mechanik gefallen, aber wenn dann dahinter was ist, wo ich mich halt nicht selbst ausdrücken kann oder wo ich finde, das repräsentiert mich nicht, dann will ich das auch nicht spielen, weil, ja, viele Leute denken, ich bin der super mechanische, mir ist doch alles egal Typ, Aber ist teilweise nicht, ist halt nicht der Fall, weil meine Auswahl ist ja auch nicht zufällig. Ich will ja auch ein Deck mögen. Ich will es ja gern haben.
Ja, das ging mir bei den Transformers übrigens so. Ich finde Living Metal und dieses More Than Meets the Eye oder wie es heißt, das ist eigentlich eine super coole Mechanik. Und ich mag auch Transformers. Aber bei den Karten hat es irgendwie nicht Klick gemacht und dann möchte ich die auch nicht bauen. Das ist so, nee, an der Spitze meiner aus allen Magic-Sets zusammengebastelten Soldatenarmee soll halt einfach kein, was war es, ein Krankenwagen oder so stehen. Nein, das passiert nicht.
Ich bin, ich bin ja eigentlich relativ offen dem Universes Beyond, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann mit Transformers kann ich überhaupt nichts anfangen. Und ich hatte wirklich dran, in Vorbereitung auf den Podcast nachgedacht. Ich glaube, auch wenn es keine perfektere Karte für mein Deck geben würde, würde ich diese Karte nicht in mein Deck packen. Einfach weil das für mich etwas ist, das geht diesen einen Schritt zu weit. Das ist so, das ist, Transformer spielt so in unserer Welt und ich brauche zumindest so ein bisschen diesen Fantasy-Einschnitt. So, selbst Stranger Things wäre etwas, was ich wahrscheinlich nie spielen würde, Walking Dead oder sowas. Das ist mir zu sehr, zu nah.
Aber das ist ja eigentlich ein guter Punkt, um zu dem nächsten zu kommen, weil wie weit geht man denn in seinem Wunsch, ein mechanisch gut funktionierendes Deck zu bauen? Weil man muss ja sagen, dass in den Universes Beyond Decks oder Sets, sagen wir es, in den Universes Beyond Beats, da kommen ja Karten raus, die sind sehr gut. Es ist ja nicht so, dass die einfach, das wäre ja auch dumm und ich fände es auch wirklich langweilig und auch als Spieler scheiße, wenn die sagen würden, ja, da dürfen keine Banger drin sein. Das ist absoluter Quatsch. Aber das Problem ist halt, wir können ja kurz das mal durchgehen, es gibt genügend Karten als Beispiele, aber wenn im Herr-der-Ringe-Set eine Karte drin ist, die sehr, sehr gut ist, dann werde ich sie ja eigentlich spielen müssen. Man kann immer sagen, du musst gar nichts, ja, okay, verstehe ich auch, aber wenn ich sage, ich möchte in ein höheres Power-Level, ab einem gewissen Punkt spielt Mechanik eine größere Rolle, als man denkt. Und es ist auch okay. Das macht auch Spaß, Commander-Decks so zu bauen. Und dann ist es halt so, ja, dann ist halt mein Delighted Halfling einfach ein sauguter Mana-Dog für ein Grün. Weil der halt nicht nur Mana erzeugt, sondern auch noch dir nicht zu countern der Legendaries bringt. Das ist geil. Also ab dem Punkt kann ich ja dann nicht mehr sagen, ich mag aber keine Halblinge. Ja, kann ich schon sagen, aber dann beraube ich mich selber einer sehr, sehr starken Karte. Und wie seht ihr das? Weil das ist ja wirklich, das ist, glaube ich, was auch mehr Leute aufregt, weil das ist das Problem, dass man sein Magic quasi nicht mehr davon freihalten kann. Meine eigene Magic-Sammlung kann ich nicht von Universes Beyond befreien, wenn ich gleichzeitig auch ein bisschen aufs Power-Level gucke.
Ja. Ich glaube, viele haben sich so mit The One Ring gefühlt, weil das halt einfach ein unglaublich starkes Artefakt ist, was einen ja outfaced, glaube ich, bis zum Ende, oder immun macht.
Protection from everything.
Protection from everything gibt, ne? Genau, das war's.
Und du bekommst zusätzlich noch Card Draw, also die ist schon cracked.
Genau, und das ist halt auf einen colorless Artefakt. Und dann ist halt so, es gibt einen Haufen Decks, die wollen den Effekt, im Mono-Farben vor allem, weil da haben sie nicht so viele Optionen. Es ist halt, irgendwann ist der ausschlaggebende Punkt nicht mehr, okay, ich will nicht den One Ring spielen, sondern die Karte ist mir einfach zu teuer. Aber wir würden wahrscheinlich auch sehr, sehr, sehr viel mehr The One Rings sehen, wenn das eine erschwingliche Karte wäre und nicht halt vor allem für 1v1-Formate so stark wäre. Und so ist es, so kommt es mir halt auch häufig vor mit einigen von diesen Karten, die ich dann schon ganz cool finde, aber dann ist halt eine Karte in meinem Deck, die hat so einen saukomischen Frame. So, okay, hier ist Boromir und vielleicht noch eine zweite Karte und dann fällt Boromir und die zweite Karte halt komplett ästhetisch aus dem Deck raus, weil die Universes Beyond ja nicht diesen Magic Border haben. Die haben ja so eine viel hellere designten Border. Und es macht ja auf sich aufmerksam. Es ist ja nicht so, als wäre das halt, okay, es ist wie eine Etched Foil und halt eine andere Foiling, sondern da ist ein Dreieck in der Mitte geklatscht für eine Rare. So, keine andere Karte hat ein Dreieck.
Ja, Also ich glaube, ich habe da ein ganz schönes Beispiel, weil ich habe am Anfang erzählt, Karlak-Deck mit Baldur's Gate 3 und ich habe mir mein Karlak-Deck jetzt mittlerweile gebaut, mit dem ich sehr zufrieden war, was ein Voltron-Deck ist. Und ich habe, in dem Deck habe ich zum Beispiel Mithril Code, habe ich mit drin. Weil ich sage, es ist ein cooler Flash, indestructible, den ich auf meinen Commander casten kann, bevor er removed wird. Und für mich ist dieses in D&D, in der D&D-Welt gibt es etwas wie Mithril. Ich glaube, das heißt sogar
identisch. Es heißt einfach mit A. Ich glaube, es ist Mithral. Also das ist einfach nur, weil die damals schon nicht diesen Copyright-Streik
Mithril anfangen wollten. So wie sie die Hobbits ja auch irgendwann abgewandelt haben in Halblinge. Ursprünglich hießen sie ja auch Hobbits in D&D. Egal. Auf jeden Fall, da habe ich überhaupt gar kein Problem damit. Ich habe auch ein Gale-Set gebaut, was ein Spellslinger-Deck ist, in dem ich in den Fiery Inscription, also die Karte, die eben, wenn du ein Instant Sorcery Spell castet, 2 Damage jedem Opponent um die Ohren hauen kannst, perfekt passen würde. Aber weil es The One Ring ist und du siehst, das ist The One Ring, das gibt nur diesen einen, habe ich es nicht reingepackt. Sie würde so gut passen, aber das war für mich, nein, das ist ein Baldur's Gate 3 Gale-Set, da hat der Ring nichts drin zu suchen. Also ich muss sagen, ich finde diese Balance dazwischen mit in wie so eine Art Minigame. So dieses, ey, ich habe mein Deck und natürlich muss funktionieren, aber dann so, oh, was kann ich von Universes Beyond Sachen reinschieben? In einem anderen Deck habe ich zum Beispiel Mirkwood Bats drin, weil das ist eine Fledermaus. Also.
Ja. Yeah.
Aber ja,
also. Ja, das ist
vielleicht immer so, hat es auch was damit zu tun, dass einfach also das hört sich vielleicht komisch an, sind legendäre Karten in Universes Beyond einfach ein Problem?
Es sind ja nicht nur legendäre Karten, finde ich, das ist mir zu pauschal, weil das kommt für mich sehr stark
auf die Karte. Ja, aber hat es eine höhere Chance, dieses Problem auszulösen? Ich glaube schon.
Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, da kommt es auf das Universe Beyond selber an. Weil ich finde zum Beispiel, ich finde auch nicht schlimm, Glorfindel, der Elfenfürst. Elben, richtig, tötet mich nicht, Tolkien-Fans. Aber in allen anderen Welten sind es Elfen. Und Glorfindel könnte aber wirklich jeder heißen. Und das ist halt einfach ein schöner Name für Elfen. Der würde mich null stören. Also löst der für mich das Problem nicht so aus. Natürlich ist Aragorn, es gibt noch andere Kaliber, aber so diese B- oder C-Riege von Helden wären für mich gar kein Problem. Für mich ist es so ein bisschen das Ding, wenn du Konzepte mit durch die Universes Beyond in Magic reinnimmst, die es in Magic so auch überhaupt gar nicht gibt. Also zum Beispiel bei Warhammer 40k Blood for the Blood God. Das funktioniert, weil irgendein Blattgott kann es geben. Da steht ja auch nicht, wer der Blattgott ist. Und es ist wirklich egal. Und Khorne hat auch so viele Namen, das ist absolut übertragbar. Exalted Flamer of Tzeentch. Marius hat uns ja ein paar Beispiele vorbereitet in seinen Shownotes. Das, finde ich, fällt für mich unter das Gleiche. Früher gab es mal so eine uralte Karte, die hieß Evil Eye from Orms by Gore oder so. Das ist so ein Betrachter-Typ. Das ist eine Magic-Karte. Mhm. Ich wusste als Kind nicht, was Orms by Gore ist. Ich glaube, es ist einfach nur ein Witz. Es ist egal. Tzeentch könnte auch alles sein. Das geht aber schon in die Richtung, dass es sehr spezifisch wird. Weil es ist im Grunde was anderes. Blood God oder das Ding heißt halt Tzeentch. Das sind unterschiedliche Dinge. Und dann kommt was wie Shadow in the Warp, was eine sehr gute Karte ist, weil du kannst Kreaturen billiger casten. Ist ein Enchantment in Gruul. Du kannst Kreaturen billiger casten. Und wenn die Gegner ihren ersten Nicht-Creature-Spell casten, dann kriegen sie 2 Schaden. Das ist sehr gut, aber es gibt kein Konzept wie den Warp in Magic. Es gibt die Leere zwischen den Welten. Man könnte sagen, ja, okay, das ist im Grunde der Warp. Aber es heißt halt nicht Warp. Und damit ist dann, das ist dieser eine Sprung wieder gemacht, wo ich sage, ja gut, aber dann, es hätte ja auch heißen können Shadow in the Void, weil Void ist auch ein Konzept, das es in Warhammer 40k gibt.
Ja.
Und dann ist es so, letztlich ist es kleinlich von mir, aber das hängt sich dann wirklich an Wordings auf, weil es wäre kein Problem gewesen zu sagen Shadow in the Void. Und damit wäre es für mich wesentlich erträglicher. Und dann gibt es noch die andere Kategorie, da fallen Doctor Who-Karten zum Beispiel drunter. Flash Duplicate, also so ein Doppelgänger-Shapeshifter-Ding, passt für mich perfekt zu Magic. Das Ding, was hat das an? Das könnte eine Lederrüstung sein oder irgendeine Kleidung, ist scheißegal. Es ist irgend so eine Frau mit einem sehr langen Hals und komischem Gesicht. Es sind Shapeshifter. Etabliert, funktioniert alles. Everybody Lives, auch ein Staple-Ding aus den Precons, also aus den Precons dann, was instant alle deine Kreaturen kriegen Hexproof und Indestructible bis zum Ende des Zuges und noch etliche weitere Sachen für nur ein Weiß und ein zusätzliches. Ja. Das ist ultra geil.
Wobei das jetzt nicht unbedingt das Staple geworden ist, wie viele Leute gedacht haben.
Stimmt, aber es ist eine sehr gute Karte und man muss ja auch, also das war ja zumindest eine Erwartung, wo viele Leute gesagt haben, das Deck muss ich mir kaufen, weil da diese Karte drin ist. Das fällt für mich, das hat auch natürlich diese, aus der Folge mit, die mit dem Kind.
Genau, mit Eccleston war das noch.
Genau, im Weltkriegs-London. Das ist aber so stilisiert, das Artwork. Das hat im Grunde ja die gleichen Personen drauf wie Nanogene Conversion. Auch eine sehr schöne blaue Karte. Da ist immer so ein Kind mit einer Gasmaske drauf, eine, so eine Sanitäterin mit einer Gasmaske und noch mehr Leute mit Gasmasken. Nanogene Conversion ist für mich eine Karte, die sticht für mich zu sehr aus allen möglichen Magic-Welten raus, weil das sind einfach, das sind Echtwelt-Menschen mit Echtwelt-Ausrüstung. Everybody Lives sieht ein bisschen aus wie die sehr alten Magic-Karten, die ja durchaus auch abgedrehte Artworks hatten und wo dann einfach sich mal jemand in so Funken auflöst oder aussieht wie auf einem Metal-Cover. Das funktioniert für mich. Und das ist so, das macht es so schwer mit Universes Beyond, weil das ist halt immer so, du gehst drei Karten durch und findest zwei geil und eine abscheulich und du, eigentlich ist sie nicht wirklich abscheulich, aber die trifft dich halt irgendwie anders.
Ja, also ich meine, ich glaub, jeder hat so ein bisschen die eigene Grenze und bei mir ist die irgendwo zwischen Shadow and the Warp, weil das finde ich okay und Exalted Flame of Zinj, weil den finde ich schon wieder, da bin ich voll wie bei dir, Jochen, oder bei Nanogene Conversion. Also den muss man ein bisschen ziehen, aber ich glaube, die meisten Leute haben irgendwo eine Grenze dazwischen. Was ich halt auch mittlerweile gesehen habe von Leuten, die halt dieses Warhammer-Deck gefeiert haben, die haben jetzt halt nicht unbedingt so viel Lust, tatsächlich an was anderes außer die Warhammer-Decks damit zu tun. Also es ist ja das Warhammer-Deck. Also die warten effektiv, um das zu upgraden, aufs neue auf die nächsten Warhammer-Decks.
Ja, das ist auch schwerer.
Das ist auch etwas, was ich und warum ich auch diesen ganzen Universes Beyond in der Größe von Herr der Ringe so ein bisschen positiv entgegenstehe, weil, als ich mich da ein bisschen auseinandergesetzt habe, ich habe meine Herr der Ringe Precons gehabt, wollte ich die natürlich upgraden. Und ich war so, ey, es gibt ein Herr der Ringe Set, wo auch noch mal gute Karten drin sind, die ich reinbringen kann. Aber dann haben wir so Sachen wie Doctor Who, wo du dann, wenn du alle Doctor Who Sets hast, dann hast du halt alle Doctor Who Karten und bist so, where do I go from here? Und deswegen ist es auch etwas tatsächlich, wo ich sage, wenn da noch zusätzlich ein Set dabei ist, vielleicht gar nicht so blöd, weil dann kann man die Precons zumindest so ein bisschen sein eigen machen, ohne jetzt halt voll aus dem Universe rauszufallen. Was zum Beispiel bei Fallout jetzt wieder nicht so gut funktionieren würde.
Ja, aber gut, ich glaube, damit haben wir das aber trotzdem schon ein bisschen so abgeschlossen, was wir reden wollen. Das ist unsere Meinung über die kommenden unsere Vorabmeinung über die kommenden Sets. Aber es kommen ja noch weitere Sets in der Zukunft, die schon angekündigt worden ist. Falls wir da ein bisschen spekulieren wollen, es ist ja Final Fantasy und Marvel sind die zwei großen IPs, die wir kennen. Und dann am Ende noch vielleicht so, hey, was würden wir uns wünschen? Und dann würde ich aber Marius dir erst einmal den Fortlass geben, weil hier ist nämlich meine Final, hier sind nämlich, ich habe, glaube ich, die komischste Final Fantasy-Meinung von allen Leuten.
Okay.
Die Tactics-Spiele und die Nebenspiele sind besser als die Main-Games.
Ich habe eine viel bessere. Ich glaube, ich habe wahrscheinlich die kontroverseste Einstellung jetzt zum Final Fantasy. Ich habe nur Final Fantasy 14, das MMO, gespielt. Und
hab
das
habe ich
gespielt bis zum Umfallen. Ist meiner Meinung nach eins der absolut besten Videospiele, die je gemacht wurden. Und deswegen hoffe ich sehr stark, dass es einfach ein Precon gibt, was voll auf FF14 ausgelegt ist. Einfach weil die Community dahinter immens groß ist. Und ja, aber jetzt ohne mal darauf weiter einzugehen. Also bei Final Fantasy, das Gedankenexperiment, was jetzt so ein bisschen kommt, so was könnte kommen. Bei Final Fantasy, wo wir vorhin bei den Token waren oder beziehungsweise bei den neuen Artefakt-Token, bitte nicht noch mehr. Aber let's be real, gerade bei Final Fantasy, die werden irgendwas mit Kristallen machen. Die werden irgendeinen Kristall-Token haben, den du einlösen kannst.
Artefakte. Für
Materia.
Genau, Materien werden sie. Man kann die ganzen bekannten Waffen reinbringen, zum Beispiel das Buster Sword von Cloud oder sowas. Also,
gerade bei Marvel auch, das sind zwei Universen, die so groß sind, in denen so viel passieren kann. Zum Beispiel als weitere Notiz hatte ich auch aufgeschrieben, Limit Break als Mechanic, wo wir jetzt bei Fallout zum Beispiel die Red Mechanic haben, ist bei Final Fantasy das, was wahrscheinlich so mit die bekannteste Final Fantasy Mechanic ist, ist im Endeffekt ein Limit Break. Also, dass da irgendwas in die Richtung kommen wird, ist eigentlich auch gegeben.
Genau. Ich meine, man könnte Limit Break sogar vielleicht interessant machen. Also, man könnte zum Beispiel den Effekt machen und dann, wenn es der fünfte Mal diese Runde wäre, wo du den Effekt machst, Limit Breakst du ihn, bekommst einen Mega-Effekt und danach triggert der vielleicht bis zum Ende der Runde nicht mehr. Das ist jetzt zum Beispiel eine Möglichkeit, tatsächlich was Interessantes zu machen, so, hey, jedes Mal, wenn du eine Karte ziehst, kannst du eine Karte abwerfen und noch eine neue Karte ziehen, und wenn du fünf Karten abgeworfen hast die Runde, dann Limit Breakst du und burnst einen Spieler für die Anzahl an abgeworfenen Karten die Runde oder so.
Ich würde mir ja, also, meine Final Fantasy Erfahrung ist gleich null. Ich weiß, dass es Final Fantasy gibt, ich habe noch kein einziges gespielt. Das ist mir ein bisschen, weiß ich nicht, da finde ich keinen Zugang dazu. Ich fände es lustig, wenn man Limit Break, wenn man Vanishing benutzen würde dafür, weil dann könnte man die alten Vanishing-Karten wieder benutzen. Und das möchte ich eigentlich auch von solchen Sets, dass man dann halt mal Dinge, die nur sehr klein vorhanden sind, dass man da wieder was mitmachen kann. Und auch Final Fantasy ist, bin jetzt, wie gesagt, ich bin da nicht tief drin, aber ich glaube, es ist groß, offen und abgedreht genug, dass man so ein Calciderm oder sowas, also so eine Magic-Karte, die halt Vanishing hat, so ein weißes Riesenbiest, das sich langsam auflöst. Das kann man, glaube ich, in Final Fantasy sehr gut unterbringen, also wenn man upgraden möchte dann. Und alles andere könnte man halt damit gut umsetzen, aber sonst weiß ich dazu zu wenig. Klar, dass es Equipment immer geben wird und das Equipment auch immer funktioniert, hat man jetzt überall gesehen, bei Herr der Ringe, bei Baldur's Gate, bei Doctor Who.
Fallout,
ja, das klappt einfach immer. Also das ist, Equipment ist, glaube ich, ein absoluter No-Brainer, das wird es immer geben. Und wenn es das Boros-Precon ist.
Eine Sache, die mir die ganze Zeit im Kopf rumgeht dazu, ist, und ich weiß immer noch nicht, ob ich es cool oder schlecht finde, wenn sie sagen, sie bekommt das Herr-der-Ringe-Treatment, a.k.a. die Precons kommen komplett mit neuen Artworks, auch für die ganzen Reprints, ob sie nicht ein komplettes nur 16-Bit Design-Set machen. Und wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich es cool finde oder nicht, aber mal schauen.
Ich glaube, ich
würde es nirgendwo einbauen. Ein kleines Problem, was ich halt so habe manchmal mit so Universes Beyond, oder was ich mir denke, könnte auf lange Sicht ein Problem sein, wie du es sagst, weil hier steht, hey, kommt ein Final Fantasy VII Deck raus? Und dann ist es halt immer dieses Problem von, naja, aber wenn sie den Final Fantasy VII Deck machen, dann wollen sie wahrscheinlich auch den Bösewicht reinmachen, weil ohne Sephiroth passiert nichts. Also Cloud und Sephiroth muss überall rein, die sind ein Item. Aber dann stehst du aber ja vor den Magic-mechanischen Problem von, ja, aber wir haben diese fünf Farben. Machen wir einfach beide Esper, Cloud und Ding. Es will vielleicht funktionieren mit der Story und so. Aber wirklich nicht gut. Und ich sag mal, dann werden wir wahrscheinlich keine Zwei-Sets bekommen. Und ich glaube, viele Leute wollen tatsächlich ein Final Fantasy VII-Set Deck haben und ein Final Fantasy 13-Deck oder die Boyband war 15, ne?
Das, ich schätze mal, das rauslassen.
Die hatten gut. Dieses Auto,
okay.
Das Auto, das auch.
Aber klar, viele Leute wollen wahrscheinlich sowas haben, aber irgendwie das umzusetzen ist gar nicht so einfach, oder beziehungsweise das hat gewisse Designprobleme, so dass es halt dann Bösewichte sein wird oder Old School und New School Final Fantasy Bösewichte und Helden. So in vier Decks aufgeteilt, jetzt hat mal Glück gesagt.
Ja.
Und ich weiß nicht, ob diese Kompromisse bei manchen Franchises nicht mehr in die Hose gehen als helfen. Also ich kann mir vor allem bei Final Fantasy VII da ein großes Problem vorstellen. Bei den Final Fantasy Sachen ein großes Problem vorstellen, weil jemand, der sich das Bösewicht-Set kauft, der wird halt auch so sein, so, hey, ich will aber keine. Wer ist überhaupt der Bösewicht in Final Fantasy 13, außer die Writer?
Dazu kann ich leider nichts sagen, aber ja. ich bin da sehr bei dir. Das ist bei Final Fantasy, also ob ich mir das holen werde oder nicht, wird sehr stark darauf ankommen, wie sehr die Charaktere, die ich kenne und liebe, sehr liebe, in den Precons vertreten sind. Und ob da halt irgendwie dann, keine Ahnung, sind zwei drin und halt 30, von denen ich schon mal gehört habe, aber die ich nicht experienced habe, weil ich bisher erst eins gespielt habe. Mir ist eingefallen, das 15 habe ich auch gespielt, das waren die zwei. Und das ist genauso dieses, wenn sie New School und Old School machen, dann ist das bestimmt schon für die Leute, die alle Spiele gespielt haben, oder so wie bei Doctor Who, die sagen, ich habe so eine bestimmte Zeitepoche gespielt, cool. Aber zumindest nicht das, was ich gern haben würde.
Ja, also da kann man, ich bin insofern positiv, dass, weil bis jetzt haben sie es wirklich immer gemacht, dass sie coole Mechaniken bringen. Das Elfendeck von Herr der Ringe klammer ich jetzt mal aus, weil das war für mich tatsächlich eher so ein Schuss in den Ofen, was gute Commander Experience angeht. Aber da habe ich Vertrauen, dass sie coole, kreative Sachen finden. Und wie gesagt, da habe ich auch die Hoffnung, dass sie eben ältere Sachen, ältere Karten und ältere Designs noch mit einbinden. Das macht für mich das jetzt nicht so aus. Ich habe zum Beispiel aber bei dem, es gibt ja auch noch das Marvel-Set. Da ist für mich so das Problem, okay, in Marvel sind halt alle Leute im Großen und Ganzen dieses Konzept larger than life. Also Black Widow ist ja ein Mensch, aber es kann ja niemand Black Widow besiegen einfach so, weil die ist ja super krass. Captain America noch mehr, dann bist du irgendwann bei dem Level von Thanos, der ist halt im Grunde Gott. Ein sterblicher Gott, aber immer noch Gott. Das gibt es in Magic schon auch. Aber da fällt es mir halt schwer, mir vorzustellen, wie dann jemand wie Captain America als ein 3-3 Human Soldier dargestellt wird. Weil wo bildet sich das dann ab? Ich glaube schon, dass es coole Sachen geben kann. Ich könnte mir auch wenn ich Captain America wirklich sehr verachte, dieses Konzept dieser Figur, ich finde den, also nicht diesen Patriotismus, das ist halt, sind Superhelden, meinetwegen, so ist es halt. Ich finde den nur ein fürchterlich egoistisches Schwein. Aber kann ich mir coole Sachen vorstellen, dass der so einen Sunforger-Effekt hat. Oder dass das Schild einen Sunforger-Effekt hat, dass du es unequipst und dann passiert was Cooles. Aber gleichzeitig ist es halt so, ist der dann ein 3-3 Mensch? Und was ist dann Thanos? Ein 17-17 Alien Warrior? Also, da muss es hier Abstufungen geben, weil es gibt ja eine Kreatur, die macht so und alles sind tot. Und einer ist halt super krass, aber stirbt halt, wenn der andere schnipst.
Ja. Und ich find's auch interessant, weil Marvel Snap existiert. Ich habe sogar relativ viel gespielt davon. Falls ihr es schon mal gehabt habt, ist Spiel von Ben Brode. Und zum Beispiel, ja, Captain America gibt allen Kreaturen +1/+1. Der ist quasi ein Lord. Aber jetzt ist halt Marvel Snap kommt mit vielen weirden Designs von Marvel-Charakteren drumherum, dass zum Beispiel Galactus ganze Lanes zerstören kann. Einfach weil Marvel Snap ist ein Spiel, das dauert 4 bis 5 Minuten die Runde. Ein Commander-Spiel dauert ein bisschen länger. In 4 bis 5 Runden sind Mulligans entschieden.
Ja, wenn überhaupt.
Ja. Und ich glaube, viele von den Sachen, die halt wirklich cool sind oder cool sein könnten, sind tatsächlich von den anderen Kartenspielen schon ein bisschen abgedeckt. Und ich weiß nicht, ob ich denke immer noch, da wird cooles Zeug dabei sein. Also ich bin ein großer Spider-Man-Fan tatsächlich. Ich bin ein großer Fan von vielen von den Rogues-Galleries in Marvel. Und ich freue mich auf die Guardians of the Galaxy, unabhängig von was passiert, auch wenn der letzte Film nicht gut war. So. aber. Naja. Ja. Also da wollen wir mal näher reingehen, aber. Ja. aber dann hast du halt noch das Problem, so Marvel als IP ist ja wirklich nicht nur weit gefächert, sondern. Wie weit möchte man halt damit gehen? Wie viel Deep Cuts macht man rein? Wollen vielleicht viele Marvel-Leute Deep Cuts im Gegensatz zu denen also ich meine, natürlich will jeder einen Spider-Man, aber will jeder auch einen Miles Morales haben? Möchte jeder Spider-Pick haben? Wer möchte so viel haben? Und ich glaube, ein großes Problem, was ich jetzt halt schon mal predikten werde, ist, dass es Spider-Man, 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 Spider-Man und Spider-Man gibt.
Ja.
Und es gibt vielleicht einen Red Skull.
Das wird passieren.
Der nicht spielbar ist.
Und die Hälfte der Spider-Mans bekommst du bloß im Secret Layer Drop.
Ja.
Also bei mir ist es auch, ich bin, also witzigerweise, ich bin, ich habe die Marvel-Filme gesehen, natürlich, aber ich bin jetzt kein riesiger Marvel-Fan, beziehungsweise nicht von denen, diesen großen Big-Sachen, Avengers und sowas. Was mich viel mehr interessieren würde, wäre zum Beispiel halt sowas wie ein Blade-Vampir-Slayer-Deck oder sowas. Wisst ihr, nicht diese fetten Franchises, die jeder kennt, was nicht passieren wird, weil, let's be real, die wollen auch Kohle machen und die hauen dann natürlich die
aber
Franchises
Blade könnte, raus. Könnte ein Sonderfall Blade könnte. Sein, weil Vampire, also Blade ist zum einen, kommt sehr gut an und Vampire sind halt ein super etabliertes Ding in Magic. Damit kann man schon sehr viele Leute holen.
Ja. Deswegen wäre das super cool oder was anderes. Zum Beispiel X-Men wäre zum Beispiel auch noch sowas. Das ist so, natürlich sind die groß, aber es ist nicht so groß wie die ganzen Avenger-Sachen. Nichtsdestotrotz will ich ein Spider-Man-Deck haben. Und ich glaube, das ist so, dieses Ding, wo sie dann halt choosen müssen mit, oh, wo machen wir die Abstriche so? Wir wollen nicht nur die, keine Ahnung, ich sag mal, die verdächtigsten sind ein Thor-Deck, irgendwie ein Human Matters, Human Tribal Deck mit Tony Stark, würde ich mal sagen. Dann eben Villain Deck mit Thanos und sowas und dann vielleicht noch, weiß ich nicht. Das wäre so dieses Endgame-Avenger Zusammenkunft. Aber ich hoffe, dass sie eben ein bisschen davon weggehen, also ein, zwei Set wird es bestimmt geben, aber dass sie dann so ein paar nicht unbekanntere Franchise, weil unbekannt ist das alles von Marvel nicht, aber halt nicht diese großen, dicken. Das würde mich zumindest freuen. Vor allem, ich muss da auch tatsächlich sagen, dass es mich so ein bisschen überrascht hat, dass sie dann gesagt haben, ey, wir machen jetzt ein Marvel-Crossover, weil Marvel ja Disney ist. Und Disney hat ja ihr eigenes Kartenspiel, was jetzt auch nicht super mies läuft. Wo ich jetzt dann tatsächlich so ein bisschen verwundert war. Es wundert mich, dass ihr die Rechte dafür aus der Hand gebt. Und ich weiß nicht, wenn ihr alle abgeschlossen habt zu dem Marvel-Set, würde ich da fast drum weitergehen. Wie würde zum Beispiel euch ein Star Wars Set gefallen, wenn das rauskommen würde?
Ja. Oder wie sieht's dann aus, falls dann doch mal, also quasi, falls IPs sich irgendwann gegenseitig blocken, zum Beispiel. Wie wäre es jetzt mit einem DC-Set? So. Ist das jetzt halt weniger Ding oder muss das jetzt halt mit irgendeinem größeren Abstand zu den Marvel-Set kommen? Wäre interessant. Also, ich meine, können ja gleich mal sagen, welches jetzt wir haben wollten. Ich fände zum Beispiel, was noch cooler wäre als ein DC-Set, ein Injustice-Set. Für Leute, die Injustice nicht kennen, das ist ein Kampfspiel von NetherRealm, das ich sehr viel gespielt habe. Und hat auch Comicbücher von DC, weil es sehr gut angekommen ist. Und das ist quasi ein dediziertes Universum, in dem Dinge passieren, die eben dann dazu führen, dass Superman ein quasi diktatorisches Regime aufbaut. Und hat ein bisschen was mit Zeitreisen dann zu tun. Und hey, man weiß vielleicht nicht, wer ist tatsächlich der Gute. So, wenn Superman halt tatsächlich ein Diktator ist, dann ist auf einmal Lex Luthor doch nicht der Bösewicht. Und das fände ich zum Beispiel wie ein saucooles Konzept. Oder auch vielleicht ein cooles Konzept für einen Deck, dass du einen Injustice-Deck hast. Oder einen Dial M for Murder. Oder einen, okay, ich kenne mich mehr mit den DC-Comics aus, als mit Marvel, selbst Filme oder Comics.
Aber mach dir nichts vor, es wird ein Batman-Set geben und es wird ein Joker-Set geben und dann wird es noch die Justice League geben und die Bösewichte vermutlich.
Ja. Aber das finde ich, wäre halt zum Beispiel was ich ganz gern im Magic haben würde, wäre so Mikrokosmen mehr, statt große Universen, weil in so großen Sachen deckst du nie was ab, aber zum Beispiel so, hey, wir wollen nur eine Geschichte erzählen, effektiv, und die dann in die Tiefe gehen und daraus was Cooles machen, wäre ich voll dafür. Also, hier steht auch Cyberpunk, ich würde zum Beispiel auch nur, wenn ich ein Cyberpunk-Set haben möchte, dann würde ich am liebsten nur 2020, 2077 oder Edge Runners oder 2076 oder Code Red haben.
Ja.
Aber nicht alle vier in einem Set.
Ich würde komplett in die andere Richtung gehen. Ich hätte es lieber, weil die Universes Beyond Sachen erzählen ja eigentlich keine Geschichten. Das ist ja nicht, was sie wollen. Die bilden ja immer nur, die geben dir nur einen Ausblick in ein anderes Universe und ziehen da quasi Content raus. Deswegen ist für mich, also für mich ist es besser, wenn es generischer und breiter ist. Deswegen wäre für mich zum Beispiel auch was wie Elden Ring, Elder Scrolls oder Dark Souls absolut okay. Das ist magisches Mittelalter. Das ist generisch genug, dass du das überall reintun kannst. Du hast trotzdem als Fan deine Momente. Bei Game of Thrones würde ich schon wieder sagen, okay, da würden sie vermutlich, so wie ich das kenne, das würde ja nicht auf den Büchern aufbauen, dann sondern auf der Serie. Und dann hast du halt wieder so Sachen wie, okay, du hast halt Lena Headey als Cersei und nicht Cersei als Cersei. Und dann ist es wieder so ein bisschen schwieriger für mich, wobei natürlich generell der große Balk von Game of Thrones Dingen würde wieder gut zu Magic passen, weil es sind einfach nur Drachen und Soldaten und Ballisten und Schiffe und sowas. Das funktioniert alles gut. Und mein Punkt zu den ganzen, müssen ja nicht alle durchgehen, wäre, was ich mir wünschen würde, was jetzt auch sehr aktuell ist, aber was ich, glaube ich, gut funktioniert, was ich mir vorstellen kann, dass es gut funktioniert, wäre Dune. Denn Dune bildet, also wir haben in Magic schon Topter, Ornithopter. Es ist Science Fantasy im Großen und Ganzen. Das ist nicht so Perry Roden-mäßig, wo man genau erklärt bekommt, wie der Reaktor funktioniert. Und es hat sehr viele Konzepte, weil das Dune-Universum eben im Grunde das Mittelalter in der ganz, ganz fernen Zukunft ist. Du hast Herzöge, du hast Barone, du hast irgendwelche Ritter, Leibwachen. Klar, du hast natürlich die Handelsgilde, die hat Raumschiffe, die werden da drin vorkommen. Aber im Großen und Ganzen ist es nichts anderes, also das ist wie ein Thrawn-Portal. Das kann man schon umsetzen, auch da würde es Karten geben, wo ich sage, das ist mir jetzt zu viel, ehrlich gesagt. Aber das wäre so ein, wäre was für mich, was man cool machen kann. Und da wäre natürlich dann einfach, das ist ja super einfach, dann zu sagen, es gibt ein Atreides-Set, es gibt ein Harkonnen-Set. Wenn du auf die Spiele von früher gehen willst, kannst du irgendwo noch die Ordos einbringen oder halt die Gilde und den Imperator und die coolen Bene Gesserit-Zauberinnen oder die Fremen als so coole Rebels. Könnte man wieder Rebels zum Beispiel einbauen, fände ich nice. Das wäre was mir gefallen würde, nur so meine kleinen Gedanken zu Dingen, die man vielleicht noch unterbringen kann.
An der Stelle nochmal kurz eingehakt bei dem Gedanken bei Game of Thrones. Ich hoffe, dass sie da vielleicht so ein bisschen aus dem Erfolg auch von dem Herr der Ringe-Set gelernt haben, weil da sind sie eben explizit nicht nach den Filmen gegangen.
Ja, hoffentlich.
Von den Designs. Und das hat das Ganze für mich like so viel interessanter gemacht. Also, so sehr ich die Filme liebe, aber wenn ich auf 5 verschiedenen Karten Viggo Mortensens Gesicht anschauen hätte müssen und jedes Mal so, oh, ja, schon cool. Ja, natürlich waren die Filme cool. Ich mag die neuen Designs von den Herr der Ringe-Sachen so sehr, dass ich hoffe, dass wenn sie sowas machen wie Game of Thrones, dass sie tatsächlich sagen, nee, wir gehen komplett zurück, wir gehen auf die Bücher zurück und behandeln auch ein paar halt Story-Stränge, ein paar Charaktere, die eben auch gar nicht in der Serie vorkamen. Weil das ist eigentlich immer das Interessanteste dann, wenn sowas neu aufgelegt wird, neu interpretiert wird, dann das zu sehen.
Da gibt es halt eigentlich auch schon ein Trading Card Game dazu. Das ist halt das Ding. Ja, aber das kann man, ja, es ist von 2002.
Okay.
Aber ich weiß nicht, inwieweit es dann damit reinspielt. Ich glaube, das ist nicht so schlimm, ehrlich gesagt, weil die haben ihre Fans, diese kleineren Sammelkartenspiele, aber sind wir mal ehrlich, Magic ist halt schon größer als alles andere davon zusammen.
Absolut. Und ansonsten, wo ich noch kurz drauf eingehe, ist bei mir, also mein absoluter Traum-Crossover von Magic wäre Elden Ring, einfach weil ich alles an diesem Spiel absolut liebe und die ganzen Designs. Und das ist genau das Gegenteil, weil da möchte ich nicht, dass sie eigene Interpretationen, da möchte ich schon, dass sie eigene Artworks und sowas haben, aber da möchte ich die Charaktere und ungefähr dem aussehen. Deswegen bin ich so, Universes Beyond, ich finde sie geil. Aber es müssen viele Punkte stimmen, damit es auf etwas hinausläuft, wo ich sagen kann, ja, das finde ich richtig nice. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich bei jedem und bei jedem Set für jeden etwas anderes. Und deswegen ist es so schwer, da zu sagen, oh, ist gut oder ist schlecht.
Ja. Und ich meine, einer meiner Traum-Crossovers in Fallout ist halt leider für mich in die Hose gegangen. Und das ist auch ein bisschen meine meine Angst, weil das wäre was, wo ich zum Beispiel gesagt hätte, oh, das könnte ich mir vorstellen und das würde ich mir sehr gerne wünschen, nachdem die Warhammer Decks announced worden sind oder halt erfolgreich waren. Und jetzt stehe ich halt da und so. Die Affenhand hat einen, kommt mit einem Finger zusammen und der Wunsch wurde wahr. Doch es war Befester.
Not like this.
Ja. Yeah. Genau. Noch ganz, ganz kurzes zum Abschluss. Ich weiß, mit Yu-Gi-Oh! Kennt euch beide ja nicht aus, aber ich habe in Off-Talk wegen ein paar Bilder gepostet. Und vor kurzem machen manchmal solche Referenzen an Spielanlehnungen. Also zum Beispiel die Cosmo-Karten sind der Zauberer von Oz und Herr der Ringe. Und dann ist halt Luke Skywalker halt das Bauernmädchen und der Strohmann ist C-3PO und es funktioniert. Und die Leute lieben. Also wirklich, die haben diese Cosmo-Karten geliebt, weil es so aus der Welt war, aber dann irgendwie drauf funktioniert hat. Und jetzt sind sie vor kurzem mit einem Dark Souls Thema rauskommen, Ashen City, und haben das mit Pompeji gleich gemacht und geben denen so eine Pompeji-Ästhetik und haben da so eine Anlehnung. Wieder, die Leute wollen unbedingt, dass das Deck gut wird, weil die Karten einfach dahinter mega gut aussehen. Hm. Das ist, Yu-Gi-Oh! Interpretiert manchmal solche anderen Universen einfach sehr kreativ in ihren Mechaniken und man muss halt auch sagen, dadurch, dass Yu-Gi-Oh! Eben einen anderen Artstil hat, sind die viel freier damit, den auch zu brechen. Im Gegensatz zu Magic, wo wenn man auch diese Karten, die ich jetzt sehr cool finde in Yu-Gi-Oh! Würden hier nicht reinpassen. Oder ich würde die meisten davon erzählen, auch wenn Vados und Obsidian unglaublich gut aussehen, die Dark Souls-Karten. Ich glaube, die würden sogar reinpassen. Aber aber es gibt ja trotzdem andere Arten. Ich will da trotzdem irgendwo eine Art von Kreativität haben in den Universes Beyond. Genau, und wenn ich die halt nicht sehe, dann tut's mir halt ein bisschen weh. Deswegen habe ich auch die Street Fighter Secret Lair als Erfolg abgestempelt, weil es waren einfach 10 Karten, wo sich einfach Fighting Game Fans dahinter gesetzt haben und ihre Traumkarten wahr gemacht haben.
Ja.
Deswegen bin ich auch großer Fan von den Doctor Who-Decks, auch wenn ich kein Doctor Who-Fan bin.
Ich glaube, aber wir haben soweit alles zu den Universes Beyonds abgedeckt. Bliebe nur zu sagen, wie versprochen am Anfang der Folge, wenn ihr eure Doctor Who-Karten oder eure Street Fighter-Karten sichern wollt, wo packt ihr sie rein? Natürlich
Ultimate Guard.
In die Sleeves und die Boulders von Ultimate Guard. Danke nochmal, dass wir mit euch zusammenarbeiten können. Ihr findet einen Link hier unten in der Beschreibung. Da gibt's alles, was man braucht, um seine allerliebsten Decks zu schützen. Mehr muss man eigentlich dazu nicht sagen, weil Ultimate Guard immer relativ klar für sich selber spricht mit sehr, sehr guten Produkten. Deswegen, wir drehen euch da keinen Scheiß an, weil es da keinen Scheiß gibt. So einfach ist die Gleichung.
Ja.
Und abseits dessen, Marius, was ist deine Karte der Woche?
Meine Karte der Woche, auf die bin ich nicht vorbereitet. hätte ich mir eigentlich denken sollen. Tatsächlich, jetzt wo ich so drüber nachdenke, ich weiß leider gerade nicht, wie sie heißt.
Können wir rausfinden zusammen.
Sag den Effekt und ich erkenne sie.
Ich glaube, ich habe sogar den Namen. Es ist aus einem der neuen Precons, und zwar aus dem Boros Precon, das Prisoner's Dilemma.
Ja.
Das ist eine Karte, die habe ich gelesen und ich war so, oh mein Gott, ich will eigentlich an jedem Magic Friday diese Karte spielen, einfach nur um zu sehen, wie verschiedene Leute darauf reagieren. Weil ich glaube, das ist eine Karte, bei der bekommst du nicht häufig den gleichen Outcome.
Ich habe tatsächlich beim Prisoner's Dilemma, für Leute, die nicht wissen, was das macht, man wählt 2 Gegner. Und die müssen wählen, ob sie sich vertrauen oder verraten. Und wenn beide Leute sich vertrauen, nehmen beide 4 Schaden. Wenn einer den anderen verrät, nimmt er 12 Schaden. Und wenn beide sich verraten, nehmen sie gegenseitig 8 Schaden. Und es hat Flashback, kostet 5 Mana. Und ich weiß nicht mehr, wie hoch der Flashback ist.
7 Mana.
Die Karte 7 Mana. Die Karte wurde nämlich letzten Donnerstag gegen mich eingesetzt. Leider nur ein 3-Spieler-Spiel, was in das Spiel kommt. Deswegen war das so ein bisschen, es ist einfach eine Burn-Karte in unserem Fall.
Ja.
Und ich meine, das Prisoner's Dilemma ist eigentlich immer sehr, was ganz Lustiges, das halt auch mechanisch umgesetzt zu haben. Ich habe halt ein bisschen, ich habe halt nicht geblufft, ich habe halt gesagt, hey, ich vertraue dir. Ich habe es auf dem Handy geschrieben, hingelegt. wähl wie du willst. Ich vertraue dir geschrieben. Mhm. Habe ich auch gemacht. Und es hat eben dann dazu geführt, dass der andere mir vertraut hat. Und dann haben wir beide plus 4 Schaden genommen. Und das war gar nicht ganz cool.
Ist übrigens nur eine kleine Korrektur. Es betrifft nicht nur zwei Spieler, sondern halt alle Gegner. Also
bis alle zu, anderen, genau.
Ja. Also man kann auch eine ganze Gang von Leuten gegeneinander aufbringen. Ich finde es eine unglaublich witzige Karte. Die ist genau die Art von Karten, die ich mir für Commander wünsche. Wenn man sie spielt, liest man die zusammen und dann ist es witzig. Und es ist auch nichts, was das. Also klar, es kann sein, dass manche Spieler sich wirklich massiv den Kopf zerbrechen, dann dauert es ein bisschen, aber es ist nichts, was mechanisch das Spiel jetzt sofort zum Stoppen bringt und zwar auf eine unlustige Weise, sondern eher auf eine coole, erfrischende Art, wo man sich danach eine Geschichte drüber erzählen kann, wo dich der Typ einfach verraten hat, dich und die anderen, und dann sind alle deswegen gestorben.
Und das Coole ist, weißt du, wenn dich einer verrät, dann hast du einfach nochmal Flashback und dann hast du die ganze Situation nochmal von vorne. Und wenn du einen Pott hast, was jede Woche zusammenkommt und du spielst es ab und zu immer mal wieder, dann hast du um diese Karte so eine eigene Story, so ein eigenes Lore, das sich bildet von den Leuten. Finde ich super toll. Finde ich eine geniale Commander-Karte.
Hat ein Gedächtnis quasi.
Ja. Und außerdem, der Gegner, der das gespielt hat, wollte dann Nehab spielen, um das Mana zu bekommen. Und deswegen spiele ich ein Mana Removal, so als du Plowshares. Dein Nehab hat nichts getan.
Coole Karte der Woche. Schön, dass du da warst, Marius.
Es hat so viel Spaß gemacht.
Wir gehen jetzt noch mit Marius in die Feedback-Runde und ihr gebt uns bitte Feedback in den Kommentaren oder in eure Bewertung vom Podcast. Wenn ihr selber mal Feedback zu Karten oder Decks wollt, kommt auf unseren Discord, da könnt ihr Decklisten vorstellen, könnt die mal checken lassen von nicht nur Freddy, sondern etlichen anderen coolen Spielern da, die sehr, sehr viel Ahnung haben, alle über 20.000 Karten auswendig kennen und euch sofort sagen können, hier an diesem Slot muss noch Karte XY rein, wenn du dazu Lust hast. Schaut bei Ultimate Guard mal vorbei und kommt nächste Woche wieder. Ich glaube, irgendwann demnächst, es ist ja da schon Anfang März, kommt ja schon Fallout raus, das heißt, da gibt es ja dann auch wieder ein kleines Spiel oder Exil, beziehungsweise ein Precon-Check für euch. Wenn ihr darauf Lust habt, kommt wieder, sonst schaut euch die alten Folgen an und wir sehen uns nächste Woche.
Bis dann. Servus.
Ciao.
Servus.
So, Audioaufnahme.